Wir beginnen unsere aktuelle Dokumentation des Prozesses in Dortmund zum Fall des von der Polizei getöteten Mohamed Lamine Dramé, dieses Mal mit einer guten Nachricht. Anscheinend hat Vanessa Nischig, sie war unter anderem Journalistin bei Springer, den Sprung zu Spiegel TV geschafft. Von unserer Seite aus herzlichen Glückwunsch, Frau Nischig. Nachdem wir in unserem Beitrag zum Thema Presse etwas genauer in ihre gehässige Gedankenwelt blicken durften, freut es uns sehr, sie in Dortmund begrüßen zu dürfen. Es ist schön zu sehen, wie sie ihr Handwerk, das sie ohne Zweifel bei Springer gelernt haben, nun vor laufender Kamera anwenden. Wie sie ohne jede Form von Respekt Menschen belästigen, diese direkt filmen lassen, aggressiv Fragen stellen. Und was sind das für Fragen? Meine Güte, Frau Nischig, das zeugt von journalistischem, naja, vielleicht nicht von Talent, aber immerhin von Hartnäckigkeit. Menschen, die zum Beispiel an der Mahnwache stehen, immer wieder zu fragen, ob sie linksradikal seien. Ist ja klar. Daran zu erinnern, wie die Polizei einen jungen Migranten im Hof erschoss und nun die Angehörigen im Prozess unterstützt, das ist glasklar radikal. Was kommt demnächst? Eine Undercover-Story in der Lichterketten-Szene? Eine abschließende Frage an Sie, Frau Nischig. Sind Sie eigentlich rechtsradikal? Und an die GenossInnen gerichtet. Frau Nischigs Journalismus ist Framing von rechts. Ihre Arbeit misogyn und rassistisch durchsetzt. Und Spiegel TV ist handwerklich sehr talentiert darin, Aussagen zu dekontextualisieren und Menschen vorzuführen. Achtet also bitte darauf, dass Bilder von euch nicht ohne Einverständnis entstehen. Fragt nach den Adressen der Kameraleute, wenn ihr ohne euer Einverständnis gefilmt worden seid. Und achtet auf diejenigen, die ungeschützter und vielleicht wegen dem Prozess so emotionalisiert sind, dass sie diesen pseudojournalistischen Übergriffen wehrlos gegenüberstehen. Und damit herzlich willkommen zu Radio Nordpol und der Dokumentation des 23. und 24. Prozesstages. Übrigens, wir haben wegen der sogenannten Prozesspause eine Lücke in der Nummerierung von der letzten Folge bis zu dieser. Es fehlt aber nichts.
Der Prozess gegen die fünf angeklagten PolizeibeamtInnen, die am Einsatz um den getöteten Mohamed Lamine Dramé im August 2022 beteiligt waren, schreitet voran. Wir befinden uns in der Phase des Prozesses, in der Sachverständige und GutachterInnen angehört werden. Wir beginnen mit einer Zusammenfassung vom Montag, den 9.9. An diesem 23. Prozesstag sind Mohameds Brüder Sidi und Lassana nicht anwesend. Zu hören ist die Aussage eines Rechtsmediziners im Ruhestand, Dr. Ralf Zweihoff. Dieser hatte am 9.8.2022 die Obduktion von Mohamed durchgeführt. In diesem Zusammenhang werden auch die Einwirkungen der Schüsse, die Versorgung auf dem Weg ins Krankenhaus, explizit geschildert. Wir werden nicht viel davon wiedergeben, möchten aber dennoch eine Triggerwarnung aussprechen. Mohamed war 1,61 Meter groß und wog 57 Kilogramm, als ihn die Kugeln trafen. Rechtes Jochbein, die rechte hintere Schulter, Brusthöhle, Oberarm und Bauch und weitere Verletzungen. Mohamed stirbt im Krankenhaus, nicht vor Ort, nicht im Krankenwagen. Der Blutverlust im rechten Lungenflügel und die Verletzungen der Beckenschlagader sind laut dem Rechtsmediziner die Todesursachen. Die anderen drei Schüsse hätte er, so die Annahme, wohl überlebt. Ein Streitpunkt an diesem Prozesstag sind Spuren des Trittes, welcher Mohamed am Boden liegend vom Einsatzleiter zugefügt bekam. MitarbeiterInnen der Jugendhilfeeinrichtung hatten davon vor Gericht berichtet. Der anwesende Rechtsmediziner sagt aus, dass keine Nachweise, wie zum Beispiel Hämatome, im Gewebe Mohameds nachgewiesen werden konnten. Dies bedeutet allerdings auch nicht, dass es keine Tritte gegeben hat. Ob diese Spuren festgestellt wurden, möchte die Nebenklage wissen. Der Facharzt verneint. Es bleibt unklar, ob das festzustellen wirklich möglich war, angesichts der Situation einer Notoperation, in der Mohameds Bauchdecke geöffnet wurde, stellt Lisa Grüter von der Nebenklage durch Nachfragen heraus. Sie hakt außerdem nach, ob diese Verletzungen bei dunkler Hautfarbe denn gut zu erkennen wären. Dr. Zweihoff bestätigt, dass das schwierig sei, aber in den stattgefundenen Untersuchungen des Zellgewebes hätte er sie bemerken müssen. An diesem Tag wird außerdem die notärztliche Versorgung im Krankenwagen thematisiert. Die ZeugInnen der notärztlichen Versorgung hatten ausgesagt, dass sie im Krankenwagen nicht alle Schussverletzungen hätten sehen können. Und heute fragt die Verteidigung des Angeklagten B. beim Rechtsmediziner nach, ob Mohamed denn hätte überleben können, wenn damals alle Schussverletzungen erkannt worden wären. Die Antwort: Nein. Es sei außerdem die Aufgabe der notärztlichen Versorgung im Krankenwagen die Stabilisierung der Vitalparameter. Die Maximalversorgung erfolgte erst im Krankenhaus. Ein durchsichtiger Versuch, die Verantwortung von den Angeklagten abzulenken. Eine Person des Solidaritätskreises Justice for Mohammed schildert den Tag aus ihrer Perspektive.
Oh, also das war auf jeden Fall wieder einer der eher belastenderen Prozesstage, weil beim letzten Prozesstermin war ein Rechtsmediziner geladen, der einen Tag nach der Tötung von Mohammed die Obduktion durchgeführt hat und eben von den Ergebnissen aus der Obduktion berichtet hat.
Kannst du da vielleicht ein bisschen mehr erzählen?
Ich würde jetzt auf jeden Fall nicht in Details reingehen, weil das einfach sehr, sehr brutal ist, was er da berichtet hat. Was ich sagen kann, ist, dass eben 5 Schüsse bei Mohammed festgestellt wurden, wie er auch schon bereits bekannt war, und 2 davon waren dann schlussendlich tödlich für Mohammed. Und was auch nochmal eine neue Erkenntnis für uns war, dass die ja im Prinzip so diese tödliche Auswirkung der Schüsse nicht verhindert werden konnte von dem notfallmedizinischen Personal im Krankenwagen. Also, dass sie dafür da waren, den Kreislauf zu stabilisieren, einen Zugang zu legen, aber auch nicht alle Wunden gesehen haben und auch die erstmal nicht versorgen konnten. Dass die weitergehende medizinische Versorgung dann im Krankenhaus stattfindet und so die Erstversorgung dann im Krankenwagen und da je nachdem, wie die Verletzungen dann halt auch aussehen, dann auch da gar nicht so viel gemacht werden kann.
Waren die beiden Brüder auch vor Ort bei diesem Termin und haben das sich mit anhören müssen?
Nein, zum Glück nicht.
An diesem 23. Prozesstag wurde außerdem ein Gutachten des Landeskriminalamtes vom 11.10.2022 verlesen. In diesem ging es um die Schmauchspuren an den Handschuhen des Schützen. Dass ein Spurenverlust möglich sei, da sie erst 9 Stunden später abgenommen wurden. Die Schussentfernung konnte nicht genau ermittelt werden. Es wird aber von einem Fernschuss ausgegangen, also von einer Distanz von mehr als 50 Zentimeter.
Zwei Tage später, am Mittwoch, den 11. September, wurde der Prozess fortgesetzt. Zu hören waren an diesem Tag die Aussagen von Herrn Becker. Dieser ist 56 Jahre alt, Polizeiausbilder, in der Fachkoordinierung 4 und unter anderem für die Gefahrenabwehr zuständig. Es geht um die konkreten Inhalte der Polizeiausbildung. Welche Waffen, also Pfefferspray, Taser, MP5 und in welcher Ausführung diese unterrichtet werden und welche nicht. Dazu hören wir später mehr. Die Staatsanwaltschaft möchte vom Polizeiausbilder wissen, wie oft bzw. lange sollen PolizeibeamtInnen schießen, also ob eine bestimmte Anzahl an abzufeuernden Kugeln gelehrt wird. Die Antwort: Wenn ein Mensch mit Messer auf die Polizei zugeht, Gefahr besteht, dann werden die Waffen gerichtet. In letzter Konsequenz wird geschossen, bis der Mensch stehen bleibt oder hinfällt. So wird es gelehrt. Lisa Grüter von der Nebenklage fragt nach. Lernen die Auszubildenden in solchen Fällen, also mit einem Gegenüber, das ein Messer bei sich trägt, auch Alternativen außer dem Schusswaffengebrauch? Die Antwort: Nein. Dieser Prozesstag ist in Polizeijargon gehalten. Immer wieder geht es auch um Messertäter, um Störer. Dazu und zu der jüngeren prozessualen Vergangenheit äußert sich der freie Journalist Friedo.
Da können die ja im LAFP, in der Landeszentrale sozusagen, können die ja schöne Einsatzkonzepte und eine schöne Ausbildung fahren. Die Frage ist ja aber, was kommt wirklich beim polizeilichen Gegenüber? Das ist so ein Wort, ich kann es irgendwie nicht mehr hören. Auch heute in der Aussage von Herrn Becker war immer wieder die Rede von Messertätern, vom polizeilichen Gegenüber, vom Störer, vom Täter sozusagen in seinen polizeilichen Szenarien. Er hat heute immer in Szenarien gesprochen aus der Ausbildung. Und in diesen Szenarien sind es halt immer sozusagen Störer. Ist es der Messertäter? Ist es der Täter? Auch in seiner Aussage, wenn es dann um Situationen ging, weil er eben beide Ausbilder wollten eigentlich nicht über den speziellen Einzelfall des 8.8. reden. Ich glaube, weil sie dann nur sagen könnten, mordsmäßig vermasselt von oben bis unten, sondern sie haben sich dann immer auf ihr Szenarientraining in der Ausbildung zurückgezogen.
In NRW wurden 2024 Anpassungen in den fortbildungsfachlichen Maßnahmen für PolizeibeamtInnen eingeführt. Ziel sei die Erhaltung und der Ausbau der Kompetenzen im Umgang mit Menschen in psychischen Ausnahmesituationen, so das Konzeptpapier. In diesem wird der 8. August 2022 als auslösendes Ereignis für die Entwicklung des neuen Konzeptes benannt. Zu diesem kausalen Zusammenhang hält sich der Ausbilder am 22. Prozesstag vor Gericht in seiner Aussage zurück. Sprich, er kann nichts dazu sagen, da die Konzepte durch andere entwickelt wurden. Er setzte diese im Unterricht ja nur um.
Der Herr Lange vor 2 Prozesstagen, das war einer mit auch der Entwickler dieses Konzeptes. Das wurde in der Aussage von Herrn Lange schon vor 2 Prozesstagen, war das wirklich irgendwann skurril, weil er auf alle Fragen, die kamen, ja und was lehren Sie denn zu psychischen Ausnahmesituationen? Sagt er immer, ja, in unserem neuen Konzept seit 2024. Ja, was lehren Sie denn zu dem, ja, in unserem neuen Konzept seit 2024? Das hat für uns ja gar keinen Erkenntnisgewinn eigentlich, wenn wir auf die Situation 2022 gucken. Und gleichzeitig ist es jetzt das Steckenpferd, was ja auch die Dortmunder Polizei öffentlich in Medienberichten vor sich herträgt. So, wir haben was gelernt und verstanden. Aber skurril wird es, wenn dann im Gerichtssaal verweigert wird, die Connection zu bauen. Die Connection zwischen dem Fall, wegen dem wir jetzt hier sitzen im Landgericht, und der Änderung von polizeilichem Einsatzvorgehen. Sozusagen, wenn man das eingestehen würde, okay, wir haben unser polizeiliches Einsatzverhalten jetzt verändert, sogar bis in die Ausbildung, ist das ja schon ein Eingeständnis dessen, wie schief, falsch, tödlich der Einsatz am 8.8.2022 lief.
An die solidarischen Menschen da draußen, kommt vorbei, besucht den Prozess, unterstützt die Familie. Ihr werdet an der Mahnwache freundlich empfangen. Und mit diesen tollen Menschen vom Team Mahnwache haben wir ebenfalls gesprochen. Ein wenig über Kulinarisches, aber auch über ihre Arbeit hier in Dortmund und wie sich die Reaktion der Passanten seit den Berichterstattungen über die Morde in Solingen verändert haben.
Wir sind das Team Mahnwache, ja. Und wir sind heute mit kurzen Ausnahmen zum 22. Mal vorm Gerichtsgebäude heute.
Ja.
Und ja, halten auf jeden Fall hier draußen die Stellung und sind vorm Gerichtsgebäude präsent und versuchen halt sozusagen den Leuten, die hier vorbeigehen, zu signalisieren, dass drin der Prozess stattfindet und versuchen sozusagen diese Öffentlichkeit, die drinnen nicht ist, hier draußen herzustellen und mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und aufzuklären und zu sagen, dass wir hier für Mohammed stehen. Genau.
Ich habe jetzt eben gerade auch gesehen, ihr habt nicht nur Kaffee heute dabei, sondern was habt ihr noch dabei?
Heute gibt es auch mal belegte Brötchen für alle, die bei der Prozessbeobachtung mitmachen und auch für welche, die hier bei uns vorbeikommen und Lust haben, mit uns kurz zu verweilen. Das dachte ich mir beim letzten Mal, weil immer alle nach dem Prozesstermin hier in die Bäckereien gehen, dachte ich, dann könnte ich das auch mal selber an der Mahnwache machen, weil ich immer so gerne die Menschen hier versorge. Und das ist dann auch eine tolle Ergänzung zum Kaffee und Tee.
Und ansonsten, wie nehmt ihr so die Stimmung wahr, also jetzt heute besonders, wenn die Leute aus dem Gerichtssaal kommen?
Was ich glaube oder was wir auch merken, dass im Moment der Ton sich auch so mit den Leuten, mit denen wir reden, ein bisschen verschärft. Also gerade auch vielleicht seit Solingen. Keine Ahnung, heute Morgen hat uns zum Beispiel, wir haben ja hier die Transbis hängen, auch mit dem Konterfei von Mohammed, dass uns da eine Passantin hier entgegengeschrien hat, irgendwie, wann macht ihr mal was für deutsche Ermordete? Also uns schlägt da auch schon viel Negatives entgegen. Aber wenn man mit den Leuten ins Gespräch kommt, kann man auf jeden Fall ganz gut die Positionen ein bisschen abändern und die Leute aufklären, was hier so abgegangen ist.
Ja. Das Ding ist, es gibt immer viele wütende Menschen, die hier vorbeiziehen und uns was zurufen. Das ist dann meistens, eigentlich können wir das gut wegignorieren. Manchmal gibt es auch Menschen, die dann vorbeikommen und uns in Diskussionen verwickeln wollen, die dann auch nicht immer unbedingt angenehm sind. Aber ich glaube, das Gute ist, dass wir immer zu zweit hier sind und uns gut gegenseitig dann auch unterstützen und stützen können und auch dann danach noch drüber sprechen können. Aber für mich ist es jedes Mal so und jeden Tag, wenn wir hier stehen, sind vereinzelt Menschen und gefühlt ist es so, auch die Hälfte der Menschen, die stehen bleibt, die sind solidarisch, die interessieren sich dafür, mit denen kann man gute Gespräche führen, die freuen sich, dass wir hier sind. Manchmal kriegen wir Spenden oder können halt über Dinge mit denen sprechen und kriegen von denen sehr, sehr gutes Feedback. Und diese Situation, die machen eigentlich die schlechten Gespräche oder die Anfeindung, sage ich jetzt mal, machen die für mich wieder weg. Und ich freue mich dann darüber, dass es halt eben Menschen gibt, die im Vorbeigehen sich quasi dann darüber freuen, dass es das gibt, was wir hier tun und dass wir präsent sind.
Wie wir eingangs erwähnten, ätzt sich die ehemalige Springer-Kolumnistin Vanessa Nischig, die nun bei Spiegel TV gelandet ist, durch Dortmund. Auch die Mahnwache und die Leute, die drumherum standen, wurden von ihr und ihrem Team belästigt. Immer wieder die Frage von ihr: Seid ihr linksradikal? Kennt ihr diese oder diese Gruppe? Team Mahnwache erinnert sich.
Da war auch die gleiche Person da, mit der habe ich auch gesprochen. Die arbeitet, glaube ich, für Spiegel TV. Und ja, also letztendlich ist es halt so, einfach eben dieses Narrativ, was, glaube ich, gut irgendwie ankommt, wo man eine gute Schlagzeile irgendwie rausmachen kann, weil das muss schon irgendwie ja auch was Reißerisches sein. Und ich denke mal, das ist dann einfach eben diese Einordnung, es muss linksextrem sein. Aber letztendlich wüsste ich jetzt nichts, was an unserer Mahnwache hier linksextrem ist, weil...
Wir stehen ja hier für die absolute Entmenschlichung sozusagen von einer Person im Gericht. Und das erleben wir hier auch ganz oft, dass der Ton sich da verschärft. Und das ist natürlich auch vor allen Dingen mit dem Verfassungsschutzbericht letztes Jahr, wo ja die Defund-Gruppe und auch der Solidaritätskreis Justice for Hamed mit aufgetaucht ist. Das reiht sich ja so auch in dieses Spiegel-TV-Narrativ mit ein, was gerade schon gesagt worden ist. Und ja, wir machen hier eine ganz normale Mahnwache und erinnern ja sozusagen an den Mensch, der hier erschossen wird. Und darum geht es ja eben und nicht darum, dass die Spiegelpresse hier irgendwie Leute in irgendwelche Schubladen stecken will, sondern wir stehen hier für diese absolute Entmenschlichung und wollen sozusagen dieses Stück Menschlichkeit mit der Mahnwache ja auch wieder auf die Straße bringen. Und das wird in der Presse ja nicht immer so deutlich, sondern die sind ja hier, um einfach gute Bilder zu machen. Aber wir sind sozusagen nicht nur an Prozesstagen hier, wo irgendwas drin passiert, sondern wir stehen seit 22 Tagen, also 22 Mahnwachen immer hier oder seit 23 oder seit 20. Auf jeden Fall sind wir immer hier und nicht nur an vereinzelten Tagen wie die Presse und stehen hier draußen und sind immer mit den Leuten im Kontakt.
Was mir noch so eingefallen ist, auch zu diesem Linksextremen dieser Geschichte, ich meine, ein großer Grund, warum wir hier stehen und warum wir diese Mahnwache machen, ist halt eben, dass die Bürgerinnen und Bürger aus Dortmund davon was mitbekommen von diesem Prozess. Und die bekommen, ja, wenn überhaupt, wahrscheinlich aus der Presse, auf der lokalen Presse was mit, wo dann, oder aus der Springer-Presse, wo dann halt auch irgendwelche reißerischen Sachen stehen. Und ich denke, dass die meisten eigentlich kaum sonst was mitbekommen. Und ich finde es immer sehr, sehr nett, weil viele uns halt hier auch fragen, wie läuft es gerade, welcher Prozesstag ist, läuft der Prozess überhaupt immer noch? Und ich sehe das dann auch so ein bisschen, ja, es gefällt mir immer gut, mit den Menschen darüber zu sprechen und ihnen so ein bisschen einfach zu informieren und dann halt auch mal vielleicht ein kleines anderes Bild zu zeichnen, als das, was so in dem öffentlichen Pressedschungel so transportiert wird.
Auch der freie Journalist Frido konnte sich ein Bild machen und zieht Schlüsse aus den Praktiken, die er bei dem Spiegel-TV-Team beobachten konnte.
Dieser Prozess, der hat ein öffentliches Interesse wie kaum ein anderer Prozess und kein anderer Tötungsfall von der Polizei bisher in Deutschland. Und dass es dazu viele Presseberichte gibt, ist absolut so. Dass es gute dazu gibt, gibt auch einige. Dass es mittelmäßige gibt. Es gibt aber auch eine Presseberichterstattung, die ganz genau versucht, ein Framing hier reinzubringen, das A, den angeklagten Polizeibeamtinnen möglichst hilft in ihrer Rechtfertigung der Situation, in der sie Mohammed getötet haben, plus, und das ist für mich noch das viel, viel Schlimmere, es wird versucht, Mohammed und den Fall, und wir reden hier über einen Fall, wo ein junger Mensch von der Polizei erschossen wurde, das ist es, da, über mehr reden wir nicht, aber diesen Fall noch mit anderen Themen eben Messerattacken mit großen, sehr hitzig geführten Debatten rund um Thema Migration zu verknüpfen. Und warum das geschieht, weiß ich nicht ganz genau. Man beobachtet nur immer wieder, mit wem auch diese Journalistin nach den Prozesstagen zusammensteht. Und ich würde mal behaupten, da auch ein Näheverhältnis besteht, das sie dann vielleicht noch weiter anspitzt, um sozusagen Leute zu diffamieren und möglichst für die Polizei und die öffentliche Berichterstattung über die Polizei ein gutes Licht darauf zu werfen.
Der Prozess wird am 7. Oktober 2024 fortgesetzt. Als weitere Zeugen werden noch ein Dolmetscher aus der LWE-Klinik, ein Polizeibeamter, der nach dem Einsatz den Tatort gesichert hat, sowie medizinisches Personal aus dem Krankenhaus, das im Schockraum war, als Mohammed notoperiert wurde, erwartet. Auf den Prozess rückblickend schauen wir auf beinahe ein Jahr deutscher Justizarbeit, deutscher Narrative, deutscher Verhältnisse. Wir ringen um Worte, um den Schmerz und die Belastung der Familie Tramé, insbesondere dem der beiden Brüder von Mohammed, die hier in Dortmund den Prozess verfolgen. Wir ringen um Worte, den Schmerz angemessen zu beschreiben. Und wir scheitern. Wir schauen aber auch auf weit über ein Jahr solidarischer Praxis, auf Menschen, die zusammenstehen gegen den rassistischen Apparat und seine Erzählungen. Wir hören eine Person des Soli-Kreises, Justice for Mohammed.
Also was wirklich schön ist, sind die wirklich vielen, vielen, vielen engagierten Menschen, die auch zum Teil echt stundenlange Fahrtwege auf sich nehmen, um hier zu sein, um Präsenz zu zeigen, um zu unterstützen, um zu helfen. Und ohne all die vielen, vielen tollen Menschen, ja, wird diese Prozessbeobachtung überhaupt nicht funktionieren. Und das gibt unglaublich viel Kraft, jedes Mal wieder hier hinzugehen, auch in dem Wissen, dass es einfach echt unglaublich belastend ist.
Wir bedanken uns bei allen Menschen, die mit uns gesprochen haben und tatkräftig den Prozess begleiten und die Brüder Sidi und Lassana unterstützen. Shoutout an das Grundrechtekomitee für das Zurverfügungstellen ihres Protokolls des Prozesstages am 9.9. Solidarische Grüße an die Familie Dramé. Wir sind an eurer Seite. No justice, no peace.